Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen: Franziskus, Tag 12 im Krankenhaus. Der Papst ruft vom Krankenbett aus zur Hoffnung in der Fastenzeit auf. Und ein Blick nach Palästina, schwere Zeiten, aber nicht ohne Hoffnung. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Der Papst hat die ganze Nacht gut geruht, darüber informierte der Vatikan am Dienstagmorgen aus dem Gemelli-Krankenhaus. Franziskus Gesundheitszustand hatte sich zuletzt leicht verbessert. Mein Kollege Mario Galgano hat die Meldung vom Presseamt aufmerksam gelesen. Mario, was weiß man mehr?
Also Berichten zufolge setzte der Papst seine Therapie nach dem Aufwachen heute Morgen fort. Und
vom
es gab Christus offenbar
kann
keine
auch
weitere
noch ein
Krise der Atemwege.
Was war da los?
Der Papst empfing gestern
in der römischen Gemelli-Klinik wird täglich für eine Genesung von Papst Franziskus gebetet,
sowie den Stellvertreter für allgemeine Angelegenheiten
ja
des Staatssekretärs, also den Substituten, und das ist Erzbischof Edgard Benya Parra. Und zwar zur Unterzeichnung einiger Dekrete zu den Heiligsprechungen, die heute eben verkündet wurden.
Was weiß man sonst noch?
Also Anfälle von Atemnot, wie zuletzt am Samstag, sind ausgeblieben. Das erläuterte das Gesundheitsbulletin aus der römischen Gemelli-Klinik gestern Abend. Und Franziskus befindet sich ja dort seit über einer Woche, um eine Bronchitis behandeln zu lassen. Das Krankheitsbild des 88-Jährigen, Papst ist ja 88 Jahre alt, sei komplex, hieß es. Und aus Gründen der Vorsicht könne man daher noch keine Entwarnung geben. Franziskus Zustand ist also damit weiterhin als kritisch einzustufen.
Vom Pressesaal kam ja auch noch ein Dementi. Was war da los?
Ja, also derweil hat nämlich der Vatikan einen französischen Medienbericht dementiert. Demzufolge im Gemelli-Krankenhaus auf der römischen Tiberinsel, da gibt es nämlich auch einen Teil der Gemelli-Klinik, ein Krankenzimmer für den Papst vorbereitet worden sei, in das Franziskus verlegt werden solle, um näher an den Vatikan zu sein. Also diese Nachricht sei falsch, teilte das Presseamt gestern Abend mit. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Appartement im Krankenhauskomplex auf der Isola Tiberin, also auf der Tiberinsel, um ein Angebot für zahlungskräftige Patienten. Also das hat jetzt eigentlich mit dem Papst nichts zu tun.
In der römischen Gemelli-Klinik wird täglich für eine Genesung von Papst Franziskus gebetet, der seit 12 Tagen dort behandelt wird. Du warst ja gestern Nachmittag auch dort. Wie war das?
Also gestern wurden in der Klinik eine eucharistische Anbetung sowie eine Messfeier in der Kapelle abgehalten. Am Nachmittag war dann außerdem noch ein Rosenkranzgebet für den Patienten aus dem 10. Stockwerk vor dem Haupteingang des Krankenhauses geplant, und die verantwortlichen Seelsorger der Klinik wollen Gottesdienste und Gebete fortführen, und zwar so lange sich eben der Papst dort auch aufhält. Die Anteilnahme an den gesundheitlichen Schwierigkeiten des Papstes ist auch unter den Patienten eben im Gemelli-Krankenhaus groß. Die italienische Bischofskonferenz hat ja auch zu intensiven Gebeten für Franziskus aufgerufen, und der Vatikan veröffentlichte übrigens ja auch Bilder, die italienische Schulkinder gemalt haben, um dem Papst gute Besserung zu wünschen.
Vielen Dank, Mario Galgano. Und wir bleiben beim Thema. Montagabend haben sich tausende Gläubige auf dem Petersplatz versammelt, um für die Gesundung von Papst Franziskus zu beten. Diese Gebete sollen jetzt bis auf Weiteres jeden Abend im Vatikan stattfinden. Kardinalstaatssekretär Parolin leitete gestern Abend den Rosenkranz und rief zur Fürbitte für den Papst auf.
Auf dem Petersplatz in Rom, an genau jenem Ort, an dem Papst Franziskus an seinem ersten Abend als Pontifex das Volk um seinen Segen bat, haben sich am 24. Februar zahlreiche Gläubige versammelt.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Junge Menschen, Familien, Priester, Ordensschwestern, Kardinäle und Mitglieder der römischen Kurie kamen zusammen, um für die Genesung des Papstes zu beten.
Da quando il Santo Padre Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, un'intensa preghiera si eleva per lui al Signore.
Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär des Vatikans, leitete die Gebetszeremonie und betonte in seiner Einleitung: Lasst uns beten, dass Franziskus seine Gesundheit wiedererlangt.
Lo sostenga in questo momento di malattia e di prova.
Trotz Regen und eines öffentlichen Verkehrsstreiks in Rom folgten viele dem Aufruf, der am Mittag über die vatikanischen Medien verbreitet wurde. Diese Gebetsversammlung war Teil einer weltweiten Gebetskette, die bereits am Samstag in vielen Diözesen begonnen hatte. Besonders in Buenos Aires, der Heimatstadt von Papst Franziskus, wurde eine Messe in den Armenvierteln gefeiert, um den Pontifex in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Das jüngste medizinische Bulletin des Vatikans meldete einen leichten gesundheitlichen Fortschritt, nachdem der Papst zuvor Tage intensiverer Beschwerden durchgemacht hatte. Diese Nachrichten haben weltweit eine Welle der Solidarität ausgelöst, die sich in zahlreichen Rosenkranzgebeten und Messen manifestiert hat. Rund 30 Kardinäle nahmen an der Gebetsveranstaltung teil, darunter Kardinal Luis Antonio Tagle, Marc Ouellette, Robert Prevost, Angel Fernandez Artime, Angelo Bagnasco, Enrico Ferrucci, Marcello Semeraro sowie Gerhard Ludwig Müller und Giovanni Angelo Becciu. Weitere Teilnehmer, wie Kardinal Michael Czerny, beteten mitten unter den Gläubigen. Auch Schwester Raffaella Petrini, die in Kürze das vatikanische Gouvernatorat übernehmen wird, war anwesend.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Die Atmosphäre war von tiefer Spiritualität und Gemeinschaft geprägt. Die Gläubigen hielten Rosenkränze unterschiedlichster Art in den Händen. Während die Schola sang, wurden die freudenreichen Geheimnisse des Rosenkranzes meditiert.
Primo mistero. L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
Gloria al Figlio e allo Spirito Santo.
Einige beteten still, andere flüsterten die Gebete mit. Manche hielten Kerzen oder sogar Laternen, andere zeigten Bilder des Papstes, sei es auf Papier oder auf ihrem Smartphone. Zum Abschluss sprach Parolin die Worte:
Vogliamo unirci anche noi.
Wir vereinen uns öffentlich hier in seinem Haus mit dem heiligen Rosenkranz. Möge Maria, unsere gütige Mutter, ihn in dieser Zeit der Krankheit und Prüfung unterstützen und ihm helfen, schnell wieder gesund zu werden. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Zur bevorstehenden Fastenzeit ruft Papst Franziskus zur Hoffnung und zum gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit auf. Die Christen sollten sich aus ihrer Komfortzone bewegen und Lähmung, Angst und Hoffnungslosigkeit überwinden, heißt es in der am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Botschaft. Der in 8 Sprachen, darunter auch auf Deutsch vorliegende Text, datiert vom 6. Februar, gut eine Woche vor der Einlieferung des Papstes in das römische Gemelli-Krankenhaus. Die Fastenzeit, auch österliche Bußzeit, beginnt am Aschermittwoch, den 5. März und endet am Ostersonntag, dem 20. April. Franziskus erinnert in seiner Botschaft an das Schicksal von Migranten und Geflüchteten, die vielen Brüder und Schwestern, die aus Elend und Gewalt fliehen und auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Lieben sind. Es sei eine gute Übung für die Fastenzeit, sich mit der konkreten Realität eines Migranten zu befassen, um herauszufinden, was Gott von uns verlangt, damit wir besser auf das Haus des Vaters zugehen können, so Franziskus. Die gesamte Fastenbotschaft von Papst Franziskus finden Sie auf unserer Webseite radiovatikan.de. Drei palästinensische Christen haben in diesen Tagen den Vatikan besucht, um auf die sich verschärfende humanitäre und politische Lage in den Palästinensergebieten aufmerksam zu machen. Menschenrechtsanwältin Saha Francis, der sozial- und politische Aktivist Rifat Kassis sowie Pfarrer Munter Isaac, ein lutherischer Pastor in Bethlehem, sprachen in einem ausführlichen Interview mit Vatican News über ihre Erfahrungen.
Besonders in der Westbank verschärfe sich die Situation dramatisch, erklärte Pfarrer Isaac.
Long-standing moments in our memory as Palestinians.
Wir erleben eine der dunkelsten Zeiten unserer Geschichte, betonte er und wies darauf hin, dass israelische Siedlungen und Straßenblockaden das Gebiet zunehmend unbewohnbar machen. Durch zahlreiche Checkpoints werde das palästinensische Gebiet fragmentiert, sodass viele Ortschaften praktisch voneinander abgeschnitten sind. Rund um Bethlehem gebe es etwa 80 Straßensperren, so der Pastor. Die Menschen seien gezwungen, täglich 6 bis 7 Stunden für ihre Wege einzuplanen. Gleichzeitig sei die Wirtschaft in der Region zusammengebrochen. Der religiöse Tourismus, einst eine tragende Säule Bethlehems, sei fast vollständig zum Erliegen gekommen, was viele Familien in existenzielle Not stürze. Mindestens 100 christliche Familien haben Bethlehem seit Beginn des Krieges verlassen, beklagte Isaak. Unsere Gemeinde war ohnehin klein und kämpfte ums Überleben. Nun droht sie zu verschwinden. Isaak sieht in der wachsenden Zahl von Zwangsumsiedlungen die größte Bedrohung. Nach seinen Angaben wurden allein in der Westbank rund 45.000 Palästinenser durch Militäreinsätze in Flüchtlingslagern vertrieben. Parallel dazu werde die Situation durch die Gefangenenaustausche zwischen Israel und der Hamas beeinflusst. Während israelische Geiseln aus dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 freikommen, würden viele der freigelassenen palästinensischen Gefangenen seit Jahrzehnten in Haft sitzen. Menschenrechtsanwältin Sahar Francis, Leiterin der Adamia Prisoner Support and Human Rights Association, erklärte, dass Hunderttausende Palästinenser, darunter viele Kinder, in den letzten Jahrzehnten ohne Anklage inhaftiert wurden. In israelischen Gefängnissen sind Misshandlungen an der Tagesordnung. Einschüchterung, sexuelle Belästigung, Schläge und Mangelernährung, berichtete Francis. Rifat Kassis, Generalsekretär von Kairos Palestine, verwies darauf, dass sich die Lage der Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 unvorstellbar verschlechtert habe. Angesichts der Diskussionen um eine mögliche Massenvertreibung der Bevölkerung Gazas warnte Kassis eindringlich vor den Konsequenzen. Das wäre nicht nur eine ethnische Säuberung, sondern ein Aufruf zu dauerhaftem Krieg in der gesamten Region. Besonders betonte er die Bedeutung der jüngsten Stellungnahme der Patriarchen und Kirchenoberhäupter von Jerusalem, die eine erzwungene Umsiedlung der rund 2 Millionen Menschen aus Gaza als schweres Unrecht verurteilten. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Papst Franziskus setzt den Umbau der Leitung des Vatikanstaates fort. Die zum 1. März ernannte Regierungschefin Raffaella Petrini, die erste Frau in diesem Amt, erhält gleich 2 Generalsekretäre. Einer davon ist der italienische Erzbischof Emilio Nappa, bisher Präsident der weltweit aktiven päpstlichen Missionswerke und stellvertretender Sekretär der Evangelisierungsbehörde. Der zweite ist der italienische Rechtsanwalt Giuseppe Puglisi Alibrandi, ein Laie, bisher stellvertretender Generalsekretär des Gouvernatorats des Vatikanstaats. Zugleich übertrug Franziskus der künftigen Regierungschefin heute die Vollmacht, über ihre Generalsekretäre zu verfügen und ihnen gegebenenfalls besondere Kompetenzen zu übertragen. Für die Ernennung 2 gleichberechtigter Generalsekretäre hat der Papst 2 Gesetze geändert, das Grundgesetz des Vatikanstaats von 2023 und das Gesetz über die Regierung des Staates der Vatikanstadt von 2018. Beide sahen bisher nur das Amt eines Generalsekretärs und eines Vize-Generalsekretärs vor. Deutschland hat gewählt und das Ergebnis zeigt eine zunehmende Aufsplitterung des Parteiensystems. Das sagt der Paderborner Moraltheologe und Sozialwissenschaftler Peter Schallenberg, der in einem Interview mit Radio Horeb die politischen Entwicklungen kommentierte.
Das Interessante ist, dass ja der Vorsprung vor der AfD des Gewinners, der CDU-CSU, ein relativ knapper ist oder relativ geringer ist. Die AfD ist die größte Oppositionspartei und hat damit dann auch das Recht zu antworten im Bundestag als erstes. Und das wird sich sicher in der Debattenkultur und in den nächsten 4 Jahren im Bundestag, im Parlament bemerkbar machen. Die anderen SPD und Grüne und Linke sind stark dahinter, stark abgefallen. Also das werden sicherlich sehr kontroverse und vermutlich auch heftige Debatten werden, weil eben im Parlament von ganz rechts bis ganz links diese Bandbreite vertreten sein wird.
Also in Bezug auf die AfD und die Linke, also die Linke ist überraschend stark mit über 8% jetzt in dem Bundestag. Vor wenigen Wochen war das eigentlich fast undenkbar, da haben sie noch nicht mal die 5% geschafft. Die AfD hat ihre Zahlen verdoppelt in den letzten 3 Jahren. Wie interpretieren Sie denn diesen deutlichen Anstieg auch an den Rändern, an den politischen Rändern?
Genau, also wir können ganz eindeutig feststellen, dass es eine starke Ränder gibt, dass die Mitte weniger wird. Also das, was die Soziologen die bürgerliche Mitte nennen, das wird schwächer. Das beobachten wir auch in anderen europäischen Ländern. Man kann vielleicht das auch interpretieren als eine gewisse Wohlstandsmüdigkeit oder Wohlstandsverdrossenheit. Also der Staat funktioniert ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand am Rande des Existenzminimums daher wankt. Es gibt einzelne prekäre Fälle, das stimmt, aber insgesamt geht es den Leuten gut. Und damit wächst vielleicht auch eine gewisse Verdrossenheit über mögliche Programme, die weitergehen, als nur gesicherte Lebensverhältnisse zu haben. Also eine gewisse Unzufriedenheit, die genährt wird oder die gestützt wird durch ein Wohlbefinden, was sehr legitim und nicht zu beklagen ist, das Wohlbefinden. Aber darauf aufbauen gibt es keine programmatischen Visionen. Also so wie wir als Christen meinetwegen sagen, dieses Leben ist nicht dazu da, im Wohlbefinden zu enden, sondern ist dazu da, sich auf die Ewigkeit Gottes vorzubereiten. Und Visionen, wie sie meinetwegen die Sozialdemokratie hatte oder meinethalben auch der Kommunismus, die sind offenkundig nicht mehr vorhanden. Und so würde ich das Erstarken der Ränder nehmen als Ausdruck von Protest ohne Inhalt, so will ich es mal ausdrücken. Also dass gesagt wird, ja, wir haben ja alles, was fehlt jetzt noch. Wir machen mal was ganz anderes, was ganz Absurdes. Das Wählen von 20% der AfD noch einmal deutet ja darauf hin, dass es gar nicht um Programme geht. Denn niemand kann ja sagen, dass die AfD ein konsistentes Programm hat, aufbauend auf einem konsistenten Menschenbild zum Beispiel, was bei der Union natürlich der Fall ist, das christliche Menschenbild, und was auch möglicherweise ansatzweise jedenfalls bei der Sozialdemokratie der Fall ist. Die Linke hat auch kein konsistentes Menschenbild, und das Erstarken der Linken liegt wesentlich daran, dass es ihnen gelungen ist, in den letzten Wochen die Wählerinnen und Wähler unter 25 zu mobilisieren, und die Mehrheit dieser Wähler unter 25 hat die Linke gewählt. Das ist das Rezept.
Aus dem Münchner Radio Horeb Studio Johannes Wietschorek.
Alle unsere Nachrichten und mehr, nämlich Videos und Podcasts, finden Sie auf unserer Webseite und darüber hinaus in unserem täglichen Gratis-Newsletter. Den können Sie auf unserer Webseite ganz unten rechts bestellen, radiovatikan.de. Übrigens finden Sie uns auch auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Der zugehörige Kanal heißt youtube.com/vatikan.de. Gudrun Seiler führte durch diese Sendung und sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.